Flüchtlinge geben, nur alles ist verschlossen. Auch die Türkei hat die Wege zugemacht. Ich beschreibe das einfach einmal, um uns die Ängste vor Augen zu führen, die über unsere Welt gehen, mal da, mal dort, mal hier bei uns, wie letzte Woche, wie von Chemnitz viele Informationen und auch Fehldeutungen ausgegangen sind und einfach ein ganzes Volk unter Druck und Angst setzen. Das geschieht permanent. Wir wissen um Politiker, die im Moment weltweite Angst erzeugen. Die Frage, besonders für uns Christen, ist, wie gehen wir damit um? Gibt es eine Art Deutungsmuster, eine Deutungsmöglichkeit überhaupt, wie man diese Dinge einschätzen soll? Es gibt viele Aussagen in der Heiligen Schrift über den Zustand des Endes der Welt. Und genau damit fängt auch dieser Text an. Er sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das ist zunächst eine Grundsatzaussage, nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist, bedeutet dieser Satz, das Ende der alten Welt ist eingeleitet. Eine neue Welt, eine Welt ohne Tod, eine ewige Welt ist im Kommen. Also eine grundsätzliche Aussage, wo es nicht um die Zeitfrage geht, sondern um die Sachfrage, wie ist diese Welt in ihren Turbulenzen überhaupt einzuschätzen? Und genau dieser eine Satz bringt in einer großartigen Weise es auf den Punkt, und zwar in einer negativen Aussage und in einer positiven Aussage. Die negative Aussage haben wir hier direkt vor Augen. Das Ende aller Dinge ist gekommen. Hier steht tatsächlich das Wort Telos, was Ende heißt. Die Beendigung eines bestimmten Zeitraums ist gekommen. Vielleicht denken wir, naja, das hat ja nicht bedeutet, dass gleich schon in der Urchristenheit die Welt zu Ende ging. Also kurz nach der Auferstehung Jesu oder kurz nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Noch immer sind nahezu 2000 Jahre ins Land gegangen. Und dennoch, das Ende aller Dinge ist gekommen. Das ist ein Beschluss Gottes. Telos heißt Ende. Man weiß sogar in der Naturwissenschaft um dieses Ende. Da gibt es zum Beispiel das Wort Entropie. Entropie in der Physik bedeutet, dass alle Dinge die Tendenz zur Auflösung haben. Das kann jeder bei sich feststellen. Jeden Morgen sieht man, wie man älter wird. Ja? Also das Altwerden ist eine Art Entropie, die Auflösung aller Dinge, die Auflösung der Materie. Wir sind selbst als Menschen der Entropie, der Auflösung der Dinge ausgeliefert. Genauso sagt es auch der Apostel Paulus, wenn der äußere Mensch zerfällt. Genau das ist es, was wir ja alle miteinander mit dem Tag der Geburt von da an erleben. Wir sehen also, dass nicht nur die Kreatur, also die Tiere und die Menschen alt werden und der Vergänglichkeit ausgeliefert sind, sondern alle Dinge, wie es hier steht, alle Dinge gehen auf ein Ende zu. Auch die Schöpfung, die Natur, was wir sehen. Wir sehen sogar die Berge, diese gewaltigen, machtvollen Strukturen in der Schöpfung. Da kann man, wenn man ein Bergsteiger ist, einfach mal auf die Schichten gucken und man sieht, was sieht man? Zerfall. Überall ist der Zerfall, die Entropie, die Auflösung am Werk. Alles wird alt und vergeht. Das ist das eine. Aber hier ist noch mehr gemeint. Das Ende aller Dinge ist gekommen, meint auch das Ende des Todes, das Ende des Leides, das Ende der Qual, das Ende der Angst. All das, was uns heute so umtreibt und den Mensch fast an die Grenze der Verrücktheit bringt, so sagt es Jesus einmal, wenn die Menschen auf die Entwicklung schauen, die in der Welt passieren, dann rufen sie, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns, das ist nicht auszuhalten, was kommt dann noch auf uns zu? Das ist die Stimmung, die auch im Moment in der Welt abgeht. Was kommt da noch auf uns zu? Das Ende aller Dinge ist genaht. Auch wenn wir das nicht unbedingt mit unserer Uhr messen können oder mit unseren Kalendern. Aber es ist ein Beschluss Gottes über alles Vergängliche, über alles, was den Tod bringt. Zugleich aber beinhaltet dieser eine Satz, dieses Wort Telos, eine positive Aussage. Wobei das Positive eben ja schon anklang. Nämlich es heißt Ziel. Es tritt ein Ende des alten Äons, des alten Zeitalters auf und es kommt ein neues Zeitalter. Das ist das Ziel aller Dinge. Ihr Lieben, das sollte uns heute Morgen einfach beglücken, dass wir nicht nur auf das kommende Ende dieser Welt schauen und vielleicht mit Angst darauf reagieren, sondern dass in dem Ende das Ziel des Neuen bereits angelegt ist. So wie Jesus es in Matthäus 24 sagt, wie eine schwangere Frau Wehen erlebt und sehr viele Schmerzen dabei durchleiden muss, so bedeutet das doch zugleich, dass ein wunderbares Ziel vor ihr steht, nämlich die Geburt eines Kindes. So steht die Geburt einer neuen Welt vor uns, auf die wir uns alle freuen sollten. Und er schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist ja die tiefste Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt, nämlich eine Welt in Gerechtigkeit. Und die schafft keine Politik, keine Ideologie, keine soziale oder psychologische Fachkompetenz. Niemand und nichts schafft diese neue Welt, außer dem einen, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Gott selber, der Schöpfer aller Dinge, durch Jesus Christus. Die große Frage ist jetzt, ihr Lieben, wie sollen wir in dieser Zwischenzeit, zwischen dem Ende, das wir ja sozusagen hautnah erleben, wir leben ja in dem Endeprozess. Alles, was heute abgeht in dieser Welt, sind Signale des Endes dieser Welt. Deswegen sprechen wir ja auch von der Endzeit. Und die Endzeit verdichtet sich ja auch. Sie gewinnt einen Höhepunkt und damit verdichten sich auch die Leiden und Nöte in der Welt. Wie eben bei einer Schwangerschaft, wo die letzten Wehen die schwersten sind, nämlich um die Geburt zustande zu kriegen. Wie sollen wir uns in dieser Endzeit, die auf das größte Ziel aller Dinge hinsteuert, verhalten? Und da bin ich glücklich, dass ich euch wunderbare Dinge heute Morgen mitteilen kann, die nicht meine sind, nicht in meiner Gedankenwelt gewachsen, sondern die aus dem Wort Gottes selber kommen und ich versuche sie mit der Hilfe des Heiligen Geistes euch zu verdeutlichen. Die erste Konsequenz, die hier genannt wird, ist, so seid nun besonnen. Ja, was für eine Anregung. In einer Welt, wo alles mit Angst und mit Furcht und mit Zittern reagiert, werden wir als Christen aufgefordert, seid besonnen. Da steht ein großartiges Wort. Habt eine gesunde Vernunft. Habt Verstand. einen heilsamen Verstand, so könnte man das Wort direkt übersetzen. Habt einen heilsamen Verstand und kommt nicht in Panik über dem, was passiert. Ordnet die Dinge Christusgemäß, Wort Gottesgemäß ein. Und denkt nicht, das sind einfach alles nur Zufälle und das sind verrückte Dinge, verrückte Politiker, die hier an den Schalthebeln der Macht sind und uns in Angst und Schrecken versetzen. Nein, kommt runter auf den Teppich. Versucht, entwickelt ein heilsames Denken über die Dinge. Wir alle haben schon mitgekriegt, diese sogenannten Fake News, ja, die Falschmeldungen. Gerade in diesen Tagen kann man lesen, ich lese auch ein dickes Buch darüber, das davon berichtet, dass die Digitalisierung sozusagen eine Technokratie in die Welt setzt, der wir alle unterworfen werden bis in den Kühlschrank hinein. Alles wird vernetzt, alles, wie hier alles vergeht steht, so wird heute alles vernetzt. Und alles wird damit auch mit dem Untergang vernetzt. Wir haben gar keine Kontrolle mehr über die Dinge. Rein menschlich, ihr Lieben, muss einem das Grauen kommen, wenn man die Entwicklung sieht, die vor uns steht. Aber wir dürfen, das ist das Wort Gottes, besonnen sein und nüchtern. Keine Panik. Nicht aus der Rolle fallen. Wir müssen niemandem drohen und wir haben keine Angst vor der Zukunft, denn die Zukunft gehört unserem Gott, der die Welt geschaffen hat, der den Anfang setzte, der setzt auch das Ende. Also, denkt heilsam, denkt von Gott her über diese Welt. Das heißt auch, betet, genau das steht auch hier, seid nüchtern zum Gebet. Bringt alles, was euch bedroht, was euch fertig macht, was euch Angst bereitet und was euch unsicher macht, bringt das alles im Gebet vor Gott. Das ist unser Schutz, das ist unser Friede, der da in unsere Seele strömt, in unsere Gedanken. Das macht uns sozusagen konstant gegen die Labilität dieser Welt. Christen sind konstante Leute. Wer aber beharrt bis ans Ende, sagt Jesus, der wird gerettet. Genau das ist gemeint. Im Gebet haben wir die entscheidende Vernetzung. Gegen all die digitale Vernetzung setzen wir die Vernetzung mit Gott. Wir haben die Vernetzung im Geist. Im Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott, mit dem wir Tag und Nacht in Verbindung sind. Und das ist nicht unbedingt unsere Leistung. Gott selbst hält den Kontakt mit uns durch seinen Geist. Das kann jeder spüren, der aufmerksam mit sich und seinem Glaubensleben umgeht. Er spürt, wie der Heilige Geist uns zu Jesus zieht. Oder wie er uns an ein Bibelwort erinnert. Oder wie er uns innerlich tröstet, oder wie er uns Mut macht und uns innerlich stärkt, wie unser Geist wieder Licht bekommt in all der Trübsal und Dunkelheit unserer Zeit. Deswegen seid nüchtern zum Gebet. Lasst euch nicht in Panik oder in Untergangsstimmung treiben. Der Herr kommt, ganz bestimmt, alles ist in seiner Hand. Also das Gebet. Das besonnene Denken und das Beten sind zwei grundlegende Voraussetzungen für die Gemeinde Gottes in dieser Welt, dass sie diese schwierige und auch diese dramatische Zeit, die wir schon jetzt erleben und die sich steigern wird, innerlich bestehen können. Petrus geht aber auch noch einen Schritt weiter und er sagt, es kommt auch darauf an, wie ihr miteinander vernetzt seid. Wie ist eure Beziehung zueinander in der Gemeinde geartet? Sind wir heute Morgen einfach nur rein zufällig hier beieinander? Oder gibt es auch ein hinterschwelliges und unterschwelliges Netz der Beziehungen, der Verbundenheit untereinander? Im Grunde will Petrus sagen, die Welt kommt in eine Zeit, wo sich alles individualisiert. Das ist genau das, was heute passiert. Ja. Die Stadt München, man muss sich vorstellen, 60% der Wohnungen sind von Single bewohnt. Also von Alleinstehenden. 60%. Das hat es noch niemals in der Welt gegeben, dass sich der Mensch derart vereinzelt. Wir sind von einem Wir zu einem Ich, Ich, Ich gekommen. Das ist der Trend unserer Zeit. Und wenn man tagsüber mal durch bestimmte Ortschaften geht, durch größere Dörfer oder so, sieht man kaum Leute auf der Straße. Warum? Die arbeiten alle irgendwo. Ja? Das heißt, die Ortsgemeinschaft, die Dorfgemeinschaft, manchmal auch die Gemeindegemeinschaft, ist am unteren Level angekommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass gerade wir, die wir auf den Himmel warten, der Himmel ist die Gemeinschaft in Vollendung, dass gerade wir, die wir davon überzeugt sind, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha die Beziehung zu Gott und zueinander in der Geschwisterschaft neu mit Qualität versehen hat, nämlich mit Liebe, dass diese Liebe untereinander gelebt wird. So steht es hier. Vor allen Dingen steht hier. Vor allen Dingen. Also das heißt mit anderen Worten, wichtiger als alles ist, dass wir einander lieben. Wichtiger als alles, dass wir einander annehmen, dass wir einander wertschätzen, dass wir füreinander da sind. Und zwar in einer ganz brenzlichen Herausforderung, die hier in einer eben biblisch kompakten Weise formuliert wird. Denn die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Denn uns wäre ja gleich das Argument gekommen, ja, wenn der nicht so wäre und wenn die nicht so komisch sich da zeigen würde und wenn all die Verletzungen, die ich hier in der Gemeinde immer wieder mitkriege, wenn das alles nicht wäre, würde ich auch lieben. Ja. Aber das ist eben der menschliche Kurzschluss. Die Liebe trägt ja da, wo es schwächelt und menschelt und wir an die Grenzen stoßen und sogar Sünden passieren, in Versuchungen geraten. Gerade da, so hat Jesus am Kreuz ja das uns vorgemacht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau dieser Satz spiegelt sich in diesem hier bei Petrus, der das ja alles miterlebt hat. Die Liebe allein, die Liebe Gottes natürlich, nicht meine seelische Liebe, sondern die Liebe Gottes in mir hat die Kraft, barmherzig zu sein mit den Geschwistern. Mit den Schwachen, mit den Altgewordenen, mit den Kranken, mit den sündigen Neigungen, die ja jeder von uns hat, darf ich einfach mal um eine Hand bitten, wer keine sündigen Neigungen hat. Ja. Oh, meine Frau. Ja, sie will mich provozieren. Ja. Also, ich denke, wir wissen, worum es geht. Niemand ist sündlos. Gott hat uns alles vergeben. Und darum sagt Jesus auf die Frage des Petrus, wie oft muss ich denn vergeben? Genügt es 7 mal 7? Das ist schon eine ganze Menge, rund 50 Mal. Oder 7 Mal? Ja, das ist schon eine ganze Menge. Wenn jemand an einem Tag 7 Mal an mir schuldig wird, ich denke, beim 3. Mal ist bei mir schon irgendwo mal die Grenze erreicht, wo ich sage, jetzt ist aber Schluss. Ne? Und es sagt Jesus, sagt Petrus, geht schon mal ganz hoch. Genügt es 7 Mal? Und Jesus sagt, 70 mal 7 Mal. Das heißt, ohne Buchführung. Ja. Nicht berechnen, nicht aufrechnen. Wir alle wissen um unsere Fehler und Schwächen. Und so sollen wir miteinander umgehen. Die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Wir haben alle die Neigung, die Sünden der anderen aufzudecken. Ja. Das wäre doch schon mal ein großartiger Grundsatz zu verstehen als Christ. Ich bin nicht berufen, die Sünden der anderen aufzudecken, sondern sie zuzudecken. So wie Gott es mit meiner Sünde total getan hat. Ich denke, wir hätten ja gar keinen Stoff mehr, übereinander zu reden, wenn wir zudecken. Dann müssten wir überlegen, ja, ab heute rede ich nur noch Gutes über den anderen. Das wäre schon mal ein großartiger Fortschritt. Und so sollen wir uns vorbereiten, ihr Lieben, auf die Wiederkunft Jesu Christi. Das Ziel aller Dinge ist genaht. Der Herr kommt und er will, dass wir eine leuchtende Braut sind, dass wir eine vorbereitete Braut sind, dass er an uns die Braut Christi erkennt und nicht die sich die Haare waschen. Den Kopf meine ich. Die sich den Kopf waschen, sondern die bereit sind, einander anzunehmen, weil Gott in Christus alles und jedes bei jedem von uns bereits vergeben hat. Es ist alles gut, es ist vollbracht. Das ist unsere Reaktion. Wir decken zu. Vielleicht können wir das auch jetzt in einem inneren Impuls, jeder für sich, in einem inneren Impuls einfach so vor Gott zum Ausdruck bringen. Herr, ich lasse meine Geschwister los, auch die, die an mir schuldig geworden sind. Ich lasse sie los, ich lege sie in deine erbarmende Hand, auch ich will mich ihrer erbarmen. Das wäre ein gewaltiger geistlicher Fortschritt, auch in eurer Gemeinde. Vor allen Dingen. Habt untereinander eine beharrliche, das Wort ist so großartig auch wieder an dieser Stelle, eine ausgedehnte, ja, wie ein Expander, der immer mehr auseinandergeht und wo ich dann meine Muskeln spüre. Ja. Ich soll die Liebe so ausdehnen und so umfassend anwenden, dass keiner mehr durchfällt. Ja, das ist etwas Menschenunmögliches. Wir Menschen können das nicht. Das müssen wir zugeben. Es ist Gnade. Es ist die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, die ja in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Er wird noch konkreter und er sagt, die richtige Überlebensstrategie der Gemeinde in der Endzeit ist die Gastfreiheit, dass ihr ein offenes Haus füreinander habt, dass ihr euch gegenseitig einladet und dass ihr miteinander Gemeinschaft pflegt, indem ihr Gott preist, indem ihr einander ermutigt, indem ihr Gutes übereinander, voneinander hört und sagt und indem ihr euren Glauben miteinander stärkt. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Man muss wissen, dass Petrus hier zu Christen spricht, die in der Antike zur Unterschicht gehörten. Die hatten also nicht unbedingt große Häuser, sondern vielleicht ein Zimmer oder zwei höchstens. Ja, und es gab in jener Zeit eine andere Art von Mobilität als heute. Meistens ging alles zu Fuß. Also die Leute waren zu Fuß, die Prediger und die Missionare waren zu Fuß unterwegs von einem Ort zum anderen und waren manchmal auch richtig heruntergekommen, hungrig und durstig. Das steht hier im Hintergrund. Und wenn dann zu oft Missionare kamen und eine Unterkunft brauchten, dann konnte das bedeuten, eine Familie, gab ja auch viele Kinder, in einem Raum, sagen wir mal 30, 40 Quadratmeter, und dann noch vielleicht ein Missionar mit gewissen pflegerischen Ansprüchen dabei. Und das eine Woche oder 14 Tage, das kann man vielleicht im halben Jahr einmal aushalten, aber nicht dauerhaft. Aber es kam natürlich damals vor, denn die Gemeinde war in Bewegung. Da waren viele unterwegs. Das Reich Gottes wurde überall verkündigt und verbreitet. Und so haben die Leute wandernde Prediger und wandernde Missionare erlebt. Und so ist es zu verstehen. Seid gastfrei. Öffnet, ohne dass ihr knurrt und ohne dass ihr murrt, ohne dass ihr seufzt und stöhnt. Schon wieder einer, schon wieder einer, schon wieder einer. Öffnet eure Häuser, damit das Evangelium Raum gewinnt. In eurer Stadt, in eurem Dorf. Da haben wir heute eine völlig andere Situation. Single-Haushalte haben manchmal 120 Quadratmeter und da wird niemand eingeladen. Mal in der Regel so. Wir wollen ja allein sein. Wir haben ja alles. Smartphone, Computer, tolle Fernsehgeräte. Wir müssen uns nicht mehr langweilen. Wir brauchen keinen anderen. Das ist die große Gefahr unserer Zeit. Und ihr Lieben, hier sollen wir Christen sozusagen durchpreschen, durch diese Distanzierung, die überall in der Gesellschaft passiert. Die Distanzierung aufbrechen und miteinander eine lebendige, neue Gemeinschaft bauen. Das kann bedeuten, dass man abends auch mal nicht Fernsehen sieht, sondern einfach Leute einlädt aus der Gemeinde und einen guten Abend miteinander macht. Das sind nur Tipps. Ich will hier keine Maßregeln vorschlagen. Ich hoffe, der Geist Gottes sagt uns selber, wie wir das verwirklichen könnten in unserem Alltag. Wie wir gegen den Trend unserer Zeit der Isolierung, der Distanzierung, der Individualisierung und der Ichhaftigkeit, wie wir diesen Kreis, diesen hermetischen Kreis sozusagen durchbrechen und den Geist Gottes da reinlassen, dass unsere Beziehungen wieder stark werden und wir eine lebendige, echte Gemeinschaft haben. Seid gastfrei untereinander. Und zur weiteren Strategie, wie eine Gemeinde in der Endzeit leben soll, ist auffällig, dass hier nicht davon die Rede ist, bereitet euch auf die Wiederkunft vor, wie vor 150 Jahren zum Beispiel wiederholt geschehen, dass ganze Gemeinden, bestimmte Gruppen, zum Beispiel Zeugen Jehovas im 19. Jahrhundert oder auch andere Gruppen Adventisten, die haben die Wiederkunft errechnet im Jahre 1872 am 1. November. Dann kommt der Herr in den Wolken des Himmels in Kraft und Herrlichkeit, verkauft alles, was ihr habt, ja, und steigt auf den höchsten Berg in eurer Umgebung, zieht weiße Kleider an und geht ihm entgegen. Das ist in der Tat passiert. Ja. Ihr Lieben, davon steht nirgendwo etwas in der Bibel. So sollen wir uns gerade nicht verhalten. Da muss ich Luther recht geben, der von dem gesagt wird, wahrscheinlich ist es authentisch, kann aber auch eine Legende sein. Wenn morgen Jesus käme, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Die Sache ist richtig. Ja? Oder Jesus sagt, wenn er wiederkommt, wenn er uns entrücken wird, der eine ist auf dem Feld und der andere ist in der Werkstatt. Sie sind bei der Arbeit. Und auf der anderen Seite der Welt, der eine schläft und der andere träumt. Ja? Alle tun also das ganz Übliche, das Alltägliche. Wir sind im Alltäglichen mittendrin. Wichtig ist nur, dass wir darin bereit sind. Dass wir darin abrufbereit sind. Bei der Arbeit wie beim Schlaf. Abrufbereit. Wir kennen die Geschichte von den 10 Jungfrauen. 5 waren nicht abrufbereit. 50% waren nicht abrufbereit. Die Lampen waren erloschen. So steht hier, dient einander. Also es geht ganz handfest um unseren Alltag, dass wir füreinander da sind, dass wir einander dienen. Hier steht das schöne Wort Diakonein, also Diakonie üben, dass wir ein Auge, eine Hand und eine Haltung füreinander haben, wo jemand uns braucht, dass wir ihm auch zur Seite stehen oder auch da, wo wir wohnen, in der Umgebung, in der Nachbarschaft, dass wir einfach immer ein Auge haben im Gebet für die anderen oder auch im konkreten Dienst, wenn es angebracht ist. Dient einander. Und jetzt steht hier etwas Großartiges in dem Vers 10. Dient einander, jeder in seiner Gabe. Jeder in seiner Gabe. Also wir werden hier nicht über den Tisch gezogen, alle müssen jetzt füreinander da sein, sondern jeder soll gemäß der Möglichkeit und der Begabung, die Gott ihm gegeben hat, aufmerksam sein für den anderen. Also für seine Mitarbeiterschaft im Betrieb oder für die Nachbarschaft und speziell natürlich auch hier und besonders für die Gemeinde. Dient einander ein jeder mit der Gabe, mit dem Charisma. Das ist natürlich mehr als nur eine äußere Begabung. Ja, man kann durchaus auch Nichtchristen haben Begabungen, jede Menge natürliche Begabungen. Aber hier ist noch mehr gemeint, nämlich vor allem, dass der Heilige Geist uns mit unserer Begabung füllt und stärkt und motiviert und dass wir so füreinander da sind und den Leib Christi auferbauen. Hier steht sogar, als die guten Haushalter Gottes der mancherlei Gnaden. Als die guten Haushalter Gottes. Dabei ist es zum Beispiel wichtig, dass wir, glaube ich, auch als Freikirchen neu erkennen, dass es eine Pastorenkirche nicht gibt. Und dass es eine Pastorenkirche, dass eine Pastoren- oder Pfarrerkirche von Gott nicht gewollt ist. Das wäre dann das sogenannte eierlegende Milchwollschwein, ja, das alles zu liefern hat, damit die Gemeinde lebt. Das ist nicht Gottes Wille, auf keinen Fall. Gott hat einen umfassenden Haushalt auch in euch gelegt. Er hat eine umfassende Gnadenwahl und Gnadencharismen in euch hineingelegt und die sollen zur Geltung kommen in vielerlei Weise bis in den Gottesdienst hinein. Zum Beispiel, dass man Zeugnis gibt von dem, was Gott getan hat. Zum Beispiel, dass man, wie heute Morgen auch schon erlebt, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander eintreten. Oder aber, dass ein anderer den Lobpreis leitet, wieder ein anderer hat eine Verkündigung, eine Lehre oder eine Prophetie oder ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Also Gott hat uns alle im Auge. Wir alle sind im Dienst sozusagen. Wir alle sollen an der Auferbauung des Leibes Christi teilnehmen. Das will Gott gerade in der Endzeit. Und nicht, dass wir uns zurücklehnen, die Nachrichten anschauen und dann Däumchen drehen und sagen, Herr, du musst das alles zu Ende bringen. Ja, natürlich muss er das, aber wir haben eine große, energische Aufgabe vor uns, nämlich, dass der Leib Christi durch diese Zeit aktiviert wird und erkennbar wird. Und dass er dienstfähig und dienstbereit wird. Dabei werden zwei Akzente in besonderer Weise gelegt in Vers 10. Nämlich noch einmal, dient einander, das ist eine dienende Grundhaltung, ist hier gemeint. Dass wir eine dienende Grundhaltung haben im Sinne der vielseitigen Charismen. Also, dass wir uns nicht bedienen lassen, sondern dass wir einander dienen. Soll unsere Motivation sein. Und dann in Vers 11. Wenn jemand predigt, das ist Rede als Gottes Wort. Also der Dienst und die Verkündigung, könnte man sagen. Der Dienst untereinander und die Verkündigung des Wortes Gottes sind ganz zentrale, aufbauende Mittel, damit die Gemeinde Jesu Christi lebt und bewahrt durch diese Zeit hindurchkommt und dem Wort Gottes gestärkt wird und Orientierung empfängt. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und da spielen natürlich Pastoren oder Lehrer in der Gemeinde eine wichtige Rolle, das ist gar keine Frage. Aber nicht nur sie, sondern wir alle miteinander sind eine Dienstgemeinschaft. Je nach Begabung und Berufung, die Gott uns anvertraut hat. Und der Pastor, der Predigende, sage ich mal, das muss gar nicht ein angestellter Pastor sein, das kann auch jemand von euch sein in eurer Mitte. Das geschieht ja auch, ich sehe gerade hinten auf der letzten Reihe, da ist jemand, der schon hier, glaube ich, gepredigt hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass es solche Begabungen ja unter euch gibt. Ja? Und die sollen auch wirklich entfaltet werden, Raum gewinnen. Der Predigende soll nicht sich selber predigen, steht hier. Nicht sich selber, nicht seine Ideen, nicht seine Politik, nicht seine Ideologie, nicht das, was ihm wichtig ist, sondern das Wort Gottes, steht ausdrücklich. Dass er es rede als Gottes Wort. Darauf kommt es an. Ihr Lieben, das ist auch heute überhaupt nicht sehr verständlich, dass Pastoren oder Pfarrer das Wort Gottes sagen. Viele verbreiten eine bestimmte Art von Theologie, ja? Die historisch-kritische Forschung, die alles zerstört und aufbröselt, was in der Bibel steht, die Bibel für ein mythisches Sammelsurium hält und vieles mehr. Und dann, man kann die Bibel auch psychologisieren, man kann sie sozialisieren, man kann sie ideologisieren, man kann alles aus ihr herauslesen und seine Lieblingsthemen predigen. Das alles sollen wir nicht. Wir sind als Verkündiger des Wortes Gottes höchst verantwortlich, die Gemeinde aufzubauen im Geist und in der Wahrheit. Wenn jemand predigt, darauf sollen wir achten, dass es Rede als Gottes Wort und nicht als Menschenwort, nicht als eine Theologie, die ihm am Herzen liegt, sondern er soll das Wort nehmen, wie es da steht, und soll das Beste aus diesem Wort rübergeben, damit die Gemeinde gebaut wird. Und nun geht er noch einmal zurück auf die Dienstgemeinschaft insgesamt. Wenn jemand Diakonie übt, dass er es tue aus der Kraft Gottes, und wenn jemand predigt, dass er es ebenfalls aus der Inspiration des Herrn tut. So, das ist die Schlussfolgerung. Auf diese Art und Weise wird Gott in einer Welt und Zeit gepriesen, wo fast alle mit Angst und Untergangsstimmung reagieren. Da stehen wir als Gemeinschaft der Sieger, als Gemeinschaft der Lobpreiser, als Gemeinschaft der Anbeter, als Gemeinschaft derer, die eine Orientierung haben in dieser Welt und andere darauf hinweisen, wo es lang geht, wenn wir wirklich das großartige Ziel der neuen Welt erreichen wollen. So wünsche ich euch von ganzem Herzen eine starke Ermutigung und die Entfaltung der Gaben, die Gott euch gegeben hat, damit die Gemeinde hier fruchtbar durch diese Gegend wirkt und viele Menschen gläubig werden. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns eine Überlebensstrategie schenkst, gerade auch für heute, wo die ganze Atmosphäre der Welt durchschwängert ist von Angst und Befürchtungen, von Panik und Unsicherheit. Herr, da bitten wir dich, dass du nicht nur hier in Babenhausen, sondern überall, wo dein Volk sich in unserem Land befindet, eine starke Gemeinde baust. Eine Gemeinde, eine Braut Christi, die mit Freude, mit erhobenem Haupt durch die Zeit geht, die weiß, warum die Dinge laufen und welche Signale sie aussenden, nämlich, dass die alte Welt vergeht und die neue Welt kommt. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Der Herr sei mit euch.
Ja, danke, Horst, für die Predigt. Und ich wünsche uns, dass wir die Woche noch drüber nachdenken. Das war sehr verdichtet, der Inhalt, wo es uns persönlich betrifft, wie wir auch dem begegnen können, was du aufgezeigt hast. Und so möchten wir jetzt einfach noch gemeinsam ein Lied zum Abschluss singen und Gott einfach auch nochmal die Ehre geben.
Ja, lasst uns zum Abschluss nur gemeinsam das Vaterunser singen.
Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, o Herr. Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, o Herr. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, o Herr, und vergib unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldnern, führ uns nicht in Versuchung. Erlöse uns du von dem Bösen, o Herr, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit. Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, o Herr. Vater, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, o Herr. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, o Herr, und vergib unsere Schuld. Wir vergeben unserem Schuldner, führ uns nicht in Versuchung. Erlöse uns du von dem Bösen, o Herr, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit.
Der Gott alle Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen eine gesegnete Woche wünschen, aber jetzt noch gute Gemeinschaft bei Kaffee und Kekse.